Julia, Judith und ich haben ja das Privileg, dass wir uns wochenlang auf euch vorbereiten können, also uns mit eurem Leben beschäftigen können. Und mein Eindruck war, du bist jemand, der nicht für Vorsätze richtig geboren ist oder ein Leben lang Karriereplanung gemacht hat.
Planung auf gar keinen Fall.
Die Dinge haben sich auf wundersame Weise ergeben. Ist der Eindruck ganz falsch oder ist da was dran?
Wundersame Weise würde ich jetzt nicht sagen, aber es kam immer eins zum nächsten. Nicht, dass ich das geplant hätte. Aber ich tatsächlich, also dieses etwas zu tun, was einem Angst macht oder was einen herausfordert und das zu überwinden, das kann ich schon als Motiv in mir erkennen. Das führt dann oft zum nächsten. Zum Beispiel hätte ich mir früher nie vorstellen können, vor einer Kamera zu stehen.
Wirklich?
Nein.
Wie lange hat das gedauert, bis dieser Irrglaube?
Ich habe im Studium habe ich gemodelt, um zu finanzieren, das Leben mit meinen Kindern und so weiter. Und ich habe es gehasst. Ich fand es so schlimm, da begutachtet zu werden und so weiter. Aber die Vorstellung, dass ich dabei auch noch sprechen muss, fand ich total schlimm.
Aber du hast dir ja auch ein bisschen Zeit gelassen, jedenfalls bis zu der Tagesschau.
Ja, das hat dann so 20 Jahre gedauert.
Bis zum Tagesthema, also konnte sich lange damit beschäftigen, die Angst zu überwinden. Die, vor allen Dingen Frauen, die gefragt haben, wer kommt denn in die Sendung? Wenn ich dann deinen Namen erwähnt habe, die finden das so wahnsinnig toll, dass jemand mit über 50 erst so richtig loslegt.
Mein Gefühl ist gar nicht, dass ich erst mit über 50 losgelegt habe. Ich habe jetzt mein Gefühl, ich habe mein ganzes Leben lang Tag und Nacht gearbeitet.
Aber sag mal, das war
aber das hat offenbar niemand wahrgenommen.
Doch, das hat schon niemand wahrgenommen. Aber so eine ganz große Prominenz ist erst vor ein paar Jahren eingesetzt. Und,
Seit ich die 20 Uhr lesen durfte und Judith damals noch meine Kollegin war und ich mich sehr sicher fühlte, weil Judith hat mir ein ganz warmes Gefühl gegeben am Anfang und hat gesagt, oh, wie schön, dass du da bist. Und ich meine, du kennst Judith ja. Sie umarmt einen innerlich und äußerlich. Und es war so schön. Und dass sie dann gegangen ist. Und dann musste ich alleine auf dieser Slackline weitergehen. Und das war gar nicht so einfach.
Und das hat genauso ähnlich hat sich Jesse Wellmer vor kurzem geäußert. Also das scheint was Systemisches zu sein bei Judith.
Du, vielleicht bin ich ganz nett.
Ja. Was war denn jetzt, wo du seit 4 Jahren Tagesschau machst und seit einem Jahr Tagesthemen, was ist für dich das Schwierigste, außer vor der Kamera zu stehen? Das hast du ja lange einüben können, auch vorher schon. Was ist das, wo du sagst, daran musste ich mich erst gewöhnen oder ich hadere immer noch damit, mich daran zu gewöhnen?
Meinst du jetzt bei der Tagesschau oder bei den Tagesthemen?
Das überlasse ich ganz dir. Es sind zwei unterschiedliche Dinge, das muss man nochmal erklären. Tagesschau verliest man Texte, die andere schreiben. Mhm. Bei den Tagesthemen machst du selber die Moderation und bereitest dich auf Interviewpartner oder auf Einführung von Beiträgen selber vor.
Genau. Ja. Also viel inhaltlich herausfordernder sind natürlich die Tagesthemen, weil du auf einmal das Gefühl hast, du erklärst ja den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie die Welt, was die Welt eben manchmal auch im Innersten nicht gerade zusammenhält, was gerade für Konflikte sind, was da ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, wow, jetzt muss ich über das, was in Syrien passiert, reden. Was ist jetzt gerade im Bundestag heute passiert? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Und das alles da mal eben ganz kurz einzutauchen und dazu was Sinnvolles zu schreiben, natürlich mit Hilfe auch der Redaktion und ganz toller Menschen, die mitarbeiten. Aber das zu durchdringen, finde ich schon herausfordernd. Und natürlich auch Interviews mit Politikerinnen und Politikern. Und die Tagesthemen bemühen sich seit geraumer Zeit darum, davon eben noch viel mehr zu machen, weil wir nicht nur über die Politik sprechen wollen, sondern mit denjenigen, die Politik machen, was uns ganz wichtig ist. Also das ist sehr herausfordernd. Aber tatsächlich, weil ich schon viele Jahre journalistisch arbeite und moderiere ganz viele andere Sendungen, auch die politisch herausfordernd waren, wie zum Beispiel, ihr erinnert euch bestimmt noch alle, der G20-Gipfel in Hamburg 2017. Auch da hatte ich Olaf Scholz, damals noch erster Bürgermeister, im Studio.
Unser Trauma, unser gemeinsames. Ja.
Genau, der sich sicher auch nicht sehr gerne daran erinnert. Wir erinnern uns, es war kein größerer Hafengeburtstag, anders als damals er vielleicht auch selber noch dachte. Also das alles hatte ich quasi schon geübt, aber die Tagesschau zu präsentieren, Texte, die andere schreiben, fand ich am Anfang das Allerschwierigste. Mhm. Denn wenn du das nicht selber geschrieben hast und die Menschen, die die 20 Uhr sehen, die sind, ich habe das Gefühl, auch wenn Judith es präsentiert hat oder Susanne und auch alle anderen, man hat das Gefühl, die leben eigentlich diesen Text. Die haben den eigentlich geschrieben. Das zumindest ist das, was wir als Zuschauerinnen und Zuschauer in dem Moment denken. Und das so zu präsentieren mit jedem Halbsatz, der sich noch Sekunden vor der Live-Sendung ändern kann, das finde ich auch eine ganz schöne.
Ich habe gelernt in der Vorbereitung, dass, um mit einem Vorurteil aufzuräumen, als Tagesschau-Sprecherin oder Sprecher wird man nicht reich. Man bekommt pro 20 Uhr Tagesschau 285 Euro.
Brutto.
Ja.
Inklusive Mehrwertsteuer.
Ich glaube, das wird viele überraschen. Also man muss ganz schön ackern und noch viele andere Sendungen moderieren, um da über die Runden zu kommen. Dabei hast du mal auf Lehramt studiert.
Du meinst, ich hätte auch anständig Geld verdient.
Richtig viel Geld, ja. Nein, das ist ein sehr ehrengehörter Beruf. Kenne ich auch aus meiner Familie. Und vor allem, wir haben ja auch noch einen Gast hier, der selber Lehrer war, Franz Sterk. Und du bist, glaube ich, auch familiär vorbelastet, weil deine
Meine Mama Mutter war auch Lehrerin.
Die
hat gesagt, werde bitte keine Lehrerin.
Und du hast trotzdem studiert.
Ich habe gesagt, ich werde dir zeigen, ich mache das ganz locker. Ich sitze es auf der linken, so
ziehe ich das. Tagesschau-Sprecherin darf nicht Aschbacke sagen?
Ich darf, aber ich möchte nicht. Okay. Nein. Meine Mutter hat sich nicht so ausgedrückt und bei uns wurde schon fast jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Okay. Vor allen Dingen, ob es gerade grammatikalisch richtig ist. Sie war Deutschlehrerin. Es hieß immer nicht, helf mal, hilf, Imperativ. Wir mussten gehen, jedes dritte Wort wurde korrigiert. Insofern, also das, aber mit sehr viel Liebe und so weiter. Aber trotzdem, also Lehrerin zu werden, ich habe gedacht, das ist auch ein cooler und toller Beruf. Und ich finde, und das bitte an alle Lehrerinnen und Lehrer dieser Republik, ich finde, ihr macht einen super coolen Job. Ich bewundere es. Es hat mich die letzten Nerven gekostet in den Schulpraktika. Ich hatte noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen.
Aber
danach wusste ich, it's not my job. Und Mama, du hattest recht.
Das heißt, Mama war auch nicht enttäuscht, als du diesen Weg nicht eingeschlagen hast.
Nein, im Gegenteil. Kurz vor Ende des Studiums, weil ich auch schon zwei kleine Kinder hatte, die ich ja sehr früh bekommen habe, hat sie gesagt, Juli, ganz ehrlich, das ist nicht zu schaffen. Einfach mach nicht das Staatsexamen. Und dann habe ich gedacht, jetzt erst recht. So, und das ist leider immer meine Motivation. Und dann gehe ich über alle Grenzen, weil ich denke, jetzt musst du beweisen, dass du es doch kannst. Ich hätte es mir auch leichter machen können, aber gut.
Ist es für dich okay, wenn wir über deinen Papa reden?
Sehr gerne.
Der ist 65 nach Hamburg gekommen, ist über eine andere Firma an eine Werft gelangt. Dort hat er gearbeitet, kam aus Indien. Hat er dir jemals erzählt, wie er dieses Land Mitte der 60er Jahre, was wirklich ein anderes war als heute, empfunden hat?
Ja, wir haben darüber viel gesprochen und ich weiß, dass er sehr großes Heimweh hatte und sich nicht so wohl gefühlt hat. Ah, da sieht man ihn auch, genau. Da sind wir zusammen in Kalkutta vor 3 Jahren. Naja, er ist hier angekommen und hat sehr oft auch geweint, weil er natürlich totales Heimweh hatte. Man konnte ja nicht wie heute schon im Internet oder vorher im Fernsehen Filme sehen, wie sieht es eigentlich aus in Deutschland, wie kalt ist es hier. Er hat auf der ältesten Werft, jetzt ist sie leider insolvent, auf der Sitas-Werft gearbeitet.
Also älteste Werft in Europa, oder? Oder zumindest in
Deutschland. Der Welt war sie tatsächlich, angeblich. So. Aber, und wir haben vor ein paar Jahren, waren wir noch mal auf der Werft und er wollte mir das zeigen. Und dann plötzlich klingelte die Glocke und dann sagte ich, was ist das denn? Sagt er, Mittagspause. Ich habe gesagt, das ist 50 Jahre später. Ja, ist immer noch die gleiche Glocke. Okay. Und es war eiskalt in dieser Werft. Sie haben mit 10 Leuten in einem Zimmer gelebt. Es gab Arbeitsvisa nur für diese Werft. Das heißt, er hätte nie was anderes machen können. Genau, und das war schon... Naja, und dann die Familie meiner Mutter, die er kennengelernt hatte. Mein Großvater war Vizechef im Arbeitsamt. Eine sehr ordentliche deutsche Beamtenfamilie. Und ich habe jetzt vor letztes Jahr erst die Tagebücher meiner Großmutter gefunden und habe da einiges
mütterlicherseits
gelesen über diese Zeit, auch was sie damals dachten.
Damals hat man noch vor Ausländern gewarnt, oder?
Ja, also ich habe ganz viele Artikel, mein Großvater hat ganz viele Artikel aus der Zeitung meiner Mutter gegeben, die hat er aufgeklebt, wie es ist, wenn ein Ausländer eine deutsche Frau heiratet, wie groß die Gefahr, wenn die ein Kind bekämen.
Dass das entführt wird.
Dass das entführt wird. Also ich habe meine Großeltern geliebt, aber am Anfang hatten die schon ganz schöne Vorbehalte. Da hat sich dann irgendwann ihr Herz erobert, aber das war alles andere als einfach.
Als du Anfang 20 warst und schon dein erstes Kind auf die Welt gekommen war, bist du mit der halben Familie und deinem Papa nach Indien gefahren.
Das erste Mal, genau.
Das erste Mal hast du sozusagen das Land deines Vaters kennengelernt. Und da muss es einen Moment gegeben haben, wo er dich wieder so zu Tränen gerührt hat. Und ich glaube, es hatte was mit Musik zu tun.
Ja, das... Es ist halt so, er hat seit ich Kind war immer gesungen. Also er hat auch auf
musikalischer begabt?
Sehr begabt. Er ist auf dem Schiff von Indien, man fuhr ja damals mit dem Schiff hierher, hat er im Prinzip die ganzen Inder, die mitfuhren, unterhalten, indem er Lieder von Tagore gesungen hat.
Und das ist ein Nobelpreisträger, ein indischer?
Das war der erste Literatur-Nobelpreisträger, der auch die Hymne, die Nationalhymne, die zumindest die Worte dafür geschrieben hat. Ja, und ich, für mich war das zu Hause, weil als Kind sang der immer, während er Wäsche aufhängte und kochte und so weiter. Und für mich war das zu Hause. Und als ich das erste Mal in Indien war und da auf den Bahnsteigen, überall kam diese Musik. Und ich fühlte mich total zu Hause in einem Land, was ich ansonsten so absurd fand. Wie können so viele Menschen da leben, auf der Straße leben, Menschen mit Babys wie meinem rumlaufen. Das ist aber halb so groß. Ich fand es ein total irrsinniges Land. Aber diese Musik und auch, dass er dann mitgesungen hat, das hat mich so beruhigt und so, da fühlte ich mich, also tatsächlich können Gerüche, Essen und Musik, offenbar Geräusche dafür sorgen, dass man sich zu Hause fühlt. Das fand ich ganz phänomenal in einem mir eigentlich völlig fremden Land.
Und trotzdem hast du diese Reise vorzeitig abgebrochen.
Naja, also es war ja auch ein bisschen verrückt. Ne? Ich hatte ein 8 Monate altes Baby. Er ist mit uns, wir sind 7000 Kilometer durch das Land gereist, mit vor allen Dingen Bahn, einem irgendwie zusammengenieteten Flugzeug, was von Bombay nach Goa fuhr. Wir haben in Bombay beim YMCA gewohnt, in so einer Art Jugendherberge. Das Kind war irgendwann, hatte das überall rote Punkte und war nur am Schreien. Und dann habe ich gedacht, wir müssen nach Hause fahren. Meine Cousine hat noch geheiratet, aber das konnten wir leider, dann leider mussten wir die Reise abbrechen. Hinterher habe ich gelernt in Deutschland, das Kind hatte 3 Tage Fieber, hatte gar nichts, aber... Da waren wir wieder zu
sicher,
Hause.
Sicher. Aber ich meine, immer noch besser als Zug in Indien, als Auto oder Bus in Indien.
Das ist, da habe ich mehr Angst als überall sonst gehabt, weil die Busfahrer, das fand ich so irre, die Beifahrertür war auf und da stand immer einer mit dem Stock. Und ich dachte erstmal, wir fahren gleich aufs nächste Auto auf. Und der hat dann immer mit dem Stock Fahrräder, Kühe, Menschen, die da waren, die wurden einfach weggestoßen. Also ob die da umfallen, war völlig wurscht. Und der ist gefahren wie irre. Also das fand ich schon lebensbedrohlich.
Herr Julia, wenn wir schon das Glück haben, dass du hier sitzt und vom Fach bist...
Ich muss trotzdem sagen, dass ich Indien sehr liebe. Jetzt die ganze Indien-Community denkt, jetzt sag mal, was erzählt ihr schon wieder für Geschichten? I love India.
Ja, ich finde, es ist rübergekommen. Wobei, jetzt fällt mir doch noch eine Frage zu Indien ein. Hast du länger gebraucht, bis du nach außen kommuniziert hast, ich habe indische Wurzeln?
Ja.
Warum?
Du stellst aber auch Fragen, sehr persönlich.
Findest du das so persönlich?
Ja.
Ist das zu persönlich? Willst du das überspringen?
Nein, ist okay.
Okay.
Ich war eins der ersten Kinder in Deutschland mit einem ausländischen zweiten Vornamen, Niharika, mit einer etwas anderen Haar- und Hautfarbe. Und ich wurde auf dem Schulhof schon sehr gehänselt. Ich habe in den 90er Jahren in Deutschland gemodelt. Ich habe meinen Nachnamen auch am Klingelschild mit doppelten N geschrieben. Damals, vielleicht erinnert euch, es gab Neonazis in Deutschland.
Gibt es immer noch.
Aber es war eine andere, war noch auf andere Weise, gab es eben Anschläge auf Menschen mit ausländischen Wurzeln. Und ich hatte Angst um mich und meine Kinder. Hm.
Dieser Name, den du dann zu Julia dazugesellt hast, richtig sichtbar. Was ist,
den habe ich früher weggelassen.
Hast du früher weggelassen.
Obwohl das eigentlich ein Doppelname ist, so wie Kai-Uwe oder
und
so.
Eine wunderbare Bedeutung hat offenbar, Niharika.
Mein Vater sagt Sternengefunkel. Ich habe mal gegoogelt, da steht irgendwas von Sternennebel, aber
das also zurück zu dem, was ich dich eigentlich vorher fragen wollte, bevor es heikel wurde. Auch wenn ich weiß, dass du daran nicht die geringste, dafür nicht die geringste Verantwortung trägst, sondern nicht deine Entscheidung. Es gibt Tagesschau-Zuschauer und Zuschauerinnen, zu denen auch ich zähle, die haben immer noch Schwierigkeiten, sich daran zu gewöhnen, dass ihr nicht mehr sagt, guten Abend, meine Damen und Herren, sondern nur noch guten Abend. Hast du in der Zwischenzeit begriffen, warum meine Damen und meine Herren verschwunden sind?
Ich habe das von Anfang an begriffen, weil es wurde auch offen kommuniziert.
Und nicht mit welcher Begründung?
Also ich muss dazu zunächst sagen, mein eigener Sohn hat gesagt, sag mal, wieso schafft ihr das ab? Das ist doch euer Markenkern. Das ist doch das Einzige, was euch unterscheidbar macht von anderen. Dann habe ich gesagt, ja, aber die Leute, es gibt ja auch viele Zuschauerbefragungen, die sagen auch, sie möchten gerne, dass die Tagesschau nahbarer ist. Also, dass wir sozusagen näher auch in unserer Sprache, und daran arbeitet die Tagesschau schon eine ganze Weile, das tolle Redaktionsteam, dass die Sprache etwas alltagssprachlicher wird. Und wenn du zum Bäcker gehst, dann sagst du jetzt auch nicht, guten Tag, mein Herr, meine Dame, sondern die Sprache hat sich verändert. Und du sagst einfach, und deswegen sagen wir jetzt, guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ja. Einfach um alle Menschen mit ins Boot zu holen, damit sich alle angesprochen fühlen und man nicht das Gefühl hat, jetzt ist hier das amtliche Hochamt, das ist sehr weit von mir entfernt und von meiner Lebensrealität, sondern um einfach ja, näher an der Sprache derjenigen zu sein, die zuschauen.
Verstehe ich, aber jede Tradition hat ja irgendwas, wo man sagt, eigentlich hat sich das überholt. Und trotzdem hängt man irgendwie dran.
Ich bin hier allerdings auch nicht diejenige, die darüber entscheidet.
Total, habe ich auch eingangs gesagt. Ja.
Nein, es ist tatsächlich so, es wird beobachtet, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer, also wie die Reaktionen sind, wer sich meldet. Und dann wird auch da in der Redaktion darüber diskutiert, ob das jetzt schon die endgültige Entscheidung ist oder ob sich das irgendwann nochmal verändert. Das weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich kann damit sehr gut leben. Meinem eigenen Sprachgefühl entspricht es mehr.
Okay. Ich muss dir dazu sagen, ich habe deine ehemalige Kollegin Linda Zavakis bei einer Großveranstaltung vor einiger Zeit erlebt. Und die ist ja auch schon eine Weile weg. Und die kam auf die Bühne und sagte erstmal, guten Abend, meine Damen und Herren. Und alle haben, es war kein altes Publikum, haben von Herzen gelacht und sich gefreut.
Ja, also ich glaube, man kann dazu alle Meinungen haben. Linda ist übrigens am 10. Februar zu Gast. Das muss ich jetzt einmal kurz Werbung machen, wenn ich das darf. Nein, aber zum einen, sie ist bei mir zu Gast im Ernst-Deutsch-Theater bei Wahnsinn trifft Methode. Wir haben ein sehr lustiges Talkformat,
das du hast.
Genau, im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, falls jemand Linda live erleben möchte, und zwar mit einem Kiosk auf der Bühne. Und Linda macht jetzt für die ARD den neuen politischen Podcast Berlin Code, unbedingt mal reinhören. Finde ich auch sehr spannend, nämlich das Dekodieren der sozusagen des Politsprechs in Berlin.
Botschaft ist angekommen.
Ich habe so meine Werbepause ist jetzt auch zu Ende.
Ich wollte nur ankündigen, solltest du dich mal versprechen bei der Tagesschau?
Kann ich dich anrufen?
Und es rutscht dir raus, guten Abend, meine Damen und Herren, ich schicke dir sofort 100 Euro.
Entgegen. Wir können jetzt noch mal kurz 10, 20, 300, 300. Also wenn, dann müssen wir den Preis noch hochtragen.
Okay, schaffe ich locker. Und Julia Niharika, freue mich sehr, dass du da bist. Und
wir sehen uns morgen Abend 20 Uhr Tagesschau.
Ganz genau.
Und ich sage dann, guten Abend, Giovanni Di Lorenzo.
Wenn du das sagst, gibt es 200 Euro.